Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen. Hinter dem heutigen Titel Stirb langsam verbirgt sich ein faszinierendes Thema und ein renommierter Forscher, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Heute soll es bei uns rund um den Zelltod gehen. Professor Andreas Linkermann ist an der Uniklinik in Dresden als Oberarzt und klinischen Scientist tätig und hat maßgeblich dazu beigetragen, besser zu verstehen, dass Zelltod nicht eine bei jedem Menschen identisch immer gleichförmig nach einem bestimmten Programm ablaufende Kaskade ist, sondern dass es genetische Determinanten und viele andere Modulatoren gibt und sich diese Prozesse des Zelluntergangs in viele verschiedene ablaufende Reaktionen mit ganz fancy Namen wie Ferroptose, Nekroptose und ähnlichem aufgliedern lassen. Sie haben große klinische Relevanz für Krankheitsbilder wie Schlaganfälle oder ischämische Reperfusionsschäden. Ich freue mich daher besonders, dieses Thema heute mit Hilfe von Professor Andreas Linkermann näher beleuchten zu können. Herzlich willkommen, Professor Linkermann. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor.
Vielen Dank für diese Einführung. Schönen guten Tag, Bernd. Schönen guten Tag, Daniela. Ich freue mich, dass ich mal mitmachen kann bei eurem schönen Niere2Go. Ich habe selbst schon ein, zwei Versionen davon anhören können. Mein Name ist Andreas Linkermann. Ich arbeite am Uniklinikum Dresden, bin als Oberarzt dort tätig, bin Facharzt für Innere Medizin und Nephrologe und Transplantationsmediziner und arbeite in der medizinischen Klinik 3 des Universitätsklinikums Karl Gustav Carus in Dresden.
Was gehört denn da so zu Ihren täglichen Aufgabengebieten oder wie sieht so ein typischer Tag für Sie aus?
Ja, so einen typischen Tag gibt es eigentlich kaum. Der einzige typische Tag ist für mich immer der Mittwoch, in dem ich meine nephrologische Ambulanz habe. Ich bin als Oberarzt auch für die nephrologische Ambulanz mitverantwortlich und habe dort eine Klinik für Nierentransplantationsnachsorge, Pankreas-Nierentransplantierte. Und werde diese Patienten so gut ich es kann über die Jahre nach der Transplantation begleiten. Ansonsten haben wir natürlich nicht nur klinische Tätigkeiten, wie was weiß ich, die ganzen typischen Hintergrunddienste, die man eben macht als Oberarzt, sondern eben auch viel Wissenschaftliches zu tun und verbringe auch ganze Tage praktisch nur mit Forschung. Das ist eine Situation, die sich so natürlich nicht für jeden einfach mal darstellt. Wir kommen vielleicht später noch darauf, wie das möglich ist und wie man sich die Freiheiten dafür schaffen kann. Aber das ist das, was mich letzten Endes umtreibt. Wissenschaftlich ist es so, dass natürlich, wenn man eine Arbeitsgruppe leitet, dazu gehört, dass man vielleicht die Experimente nicht mehr selber durchführt, sondern dass eben in erster Linie auch administrative Tätigkeiten dazu gehören, dass man dafür sorgen muss, dass Verträge verlängert werden können, entsprechend kompetitive Gelder einwirbt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder anderen Institutionen. Das sind die einen Dinge. Die anderen Dinge sind natürlich, dass man Publikationen verfasst, dass man Vorträge hält, dass man durch die Gegend fliegt und mit anderen Wissenschaftlern über seine Ergebnisse spricht und diskutiert. Aber letzten Endes kommen diese Fragen, die wir da bearbeiten wollen, grundsätzlich aus der Klinik. Und das liegt natürlich einfach daran, dass man als Arzt sehr viele Fragen vor sich sieht, die man vielleicht gar nicht so sicher beantworten kann. Erst recht nicht, wenn es auf die molekularbiologische Ebene geht. Da verstehen wir doch vieles noch nicht so genau, wie wir das eigentlich wollen. Und aus diesen Fragen heraus entwickelt sich dann aus der Klinik letzten Endes die wissenschaftliche Tätigkeit.
Ja, vielen Dank, Andreas, um das mal für diese erste Zusammenfassung deines Tages und dessen, was du so tust. Wir gründeln immer so ein bisschen und gucken, wie kommen die Leute denn überhaupt zur Nephrologie? Das ist ja etwas, was viele der jungen KollegInnen auch bewegt. Wie war denn das bei dir? Wie bist du in diesem Bereich gelandet?
Bei mir war das alles andere als eine geradlinige Geschichte. Ich habe ursprünglich mal gedacht, dass ich Konzertgitarrist werden würde und bin dann über Umwege nach einer Banklehre in der Medizin gelandet. Was die Ausrichtung dann in die Nephrologie und innere Medizin anging und vor allem in die Transplantationsmedizin, auch das war kein klarer, gerader Plan, sondern der erste Plan war ursprünglich mal, Neurologe zu werden. Und dort habe ich faszinierende Mentoren damals gehabt im PJ. In der Neurologie in Bonn war ich mit dem Schwerpunkt Epileptologie bei Christian Erich Elger und so faszinierenden Leuten wie dem Markus Räuber aus Sheffield zum Beispiel. Das sind Leute, die mich da fasziniert haben in dieser Zeit. Und dann steht man ja irgendwann vor der Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Wo unterschreibt man einen Facharztvertrag? Möchte man in die Neurologie gehen oder vielleicht doch in die innere Medizin? Und das war eine vergleichsweise spontane Entscheidung damals, dass ich gesagt habe, ja, in der Neurologie ist es vielleicht mit den Behandlungsoptionen außerhalb der Epileptologie dann doch nicht so gut bestellt. Und die Nephrologie hat mich im PJ auch fasziniert. Das war ein Feld, wo ich mir vorstellen konnte, dass die Autoimmunerkrankungen und eben diese vielfältigen, komplex kranken Patienten mich langfristig ausreichend faszinieren können. Und das war vielleicht dann der entscheidende Punkt, warum ich gesagt habe, ich nehme dieses Angebot jetzt an und mache erstmal meine internistische Ausbildung im Rahmen der Nephrologie. Aber auch zu dem Zeitpunkt habe ich durchaus noch daran gezweifelt, ob ich das weitermachen möchte oder dauerhaft machen möchte. Das kam eigentlich dann erst im zweiten, dritten Jahr, als die Rotationen durch waren und ich einen Einblick kriegte, wie wunderbar eigentlich das Feld der inneren Medizin insgesamt so ist.
Ja, das ist schon ein guter Einblick, wie du da gelandet bist. Vielleicht kannst du noch deinen Weg beschreiben bis dorthin, wo du jetzt bist, so ein bisschen detaillierter. Und du bist ja auch Heisenberg-Professor. Ich kannte das Programm jetzt bisher noch nicht. Was bedeutet es denn auch, Heisenberg-Professor zu sein? Und welche Chancen bietet das Heisenberg-Programm so an sich insgesamt medizinischen ForscherInnen?
Also zu der ersten Frage, der Weg ging so, dass ich Medizin studiert habe in Kiel und dort auch parallel in der Biochemie und in der Immunologie dann meine Doktorarbeit gemacht habe, dort dann als Assistenzarzt angefangen habe in der Klinik für Nephrologie dort in Kiel, dort auch meine Facharztausbildung gemacht habe, meine Rotationen gemacht habe, dort junger Oberarzt dann wurde und habilitiert habe. Und dann die Entscheidung getroffen habe, nach Dresden zu gehen, weil eben auch diese Heisenberg-Professur dort im Raum stand. Das war eine gute Option für mich. Vielleicht komme ich damit schon zur zweiten Frage. Die Heisenberg-Professur selber ist ein Programm, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufgesetzt hat, um den Leuten, die habilitiert sind, und das betrifft vor allem jetzt eben auch die medizinischen Forscher, dass die in der Situation dann vielleicht ein bisschen geschützt werden vor allzu viel klinischer Tätigkeit und möglicherweise die Freistellung bekommen, die ausreichend gute Forschung dann eben benötigt. Das ist ein Programm, was auf 5 Jahre befristet ist und mit einer Professur auf Lebenszeit immer verknüpft sein muss, sonst kann man das gar nicht beantragen. Das müssen die Fakultäten entsprechend vorher schon festlegen, dass sie das tun. Und diese Zeit ist etwas aus meiner Sicht sehr Schönes. Ich habe auch mit ehemaligen Heisenberg-Professoren, in der Nephrologie gibt es ja auch einige, darüber gesprochen. Die erinnern sich gerne an diese Heisenberg-Zeit zurück, weil doch sehr viel Freiheit mit dieser Professur verbunden ist. Es wird ein weiterer Oberarzt sozusagen für einen selber in der Klinik eingestellt, sodass die Klinik keinen entscheidenden Nachteil dadurch hat. Und man selbst arbeitet ja klinisch auch weiter und insofern ist das von Seiten der Kliniken ganz gern gesehen auch. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dieses Heisenberg-Programm integriert in viele andere Dinge, die man auch noch als Benefits davontragen kann. Zum Beispiel Heisenberg-Vernetzungstreffen, um Professoren anderer Fakultäten oder eben auch klinische Professoren anderer Felder dort persönlich dann kennenzulernen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und natürlich dementsprechend auch Kompetitives. Es ist nicht ganz einfach, initial dafür ausgewählt zu werden, aber ich denke, wer das wirklich werden möchte und das machen möchte und es schafft, seine Fakultät davon zu überzeugen, diese Commitments einzugehen, der wird dann auch von diesem Programm profitieren. Ich kann das wirklich den klinischen Scientists nur empfehlen, das anzugehen. Das ist ein sehr schönes Programm.
Du hast jetzt schon einmal die klinischen Scientists erwähnt. Das ist ja immer so nochmal ein bisschen so dieser Nachwuchstrack. Hast du da so ein paar Tipps, wie man sozusagen sich in diesem In dieser Gemengelage, sag ich mal, aus klinischer Tätigkeit, jetzt in deiner Situation Oberarzttätigkeit, wissenschaftliche Tätigkeit, orientiert, ausrichtet, um das auch alles einem machbaren Pensum irgendwie zu verpacken. Also leider haben wir alle nur 24 Stunden jeden Tag, aber das kann ja auch mal knapp werden. Und gibt's da Ideen von deiner Seite oder wie soll man sich da nähern, wenn man noch ein paar Jahre jünger jetzt ist?
Ja, das ist natürlich eine schwierige oder eine schwierig zu beantwortende Frage, weil das ohne besonderes persönliches Commitment eigentlich nicht geht. Ich denke schon, dass man schon im Studium beim Lesen der Lehrbücher lernt oder merkt, ob man selber so der Typ ist, der die Dinge immer wieder hinterfragt und sich fragt, warum steht jetzt eigentlich dieser oder jener Satz in dem Lehrbuch überhaupt drin? Wie kommt der da rein? Wer spricht eigentlich hier gerade mit mir? Wer hat diesen Satz geschrieben? Was qualifiziert den? Auf welchen Daten basiert letzten Endes diese Stellungnahme? Das lernt man ja relativ früh, ob man eher der Typ ist, der sich an Leitlinien orientiert und das eben tut, was empfohlen wird von den Fachleuten, oder ob man selber eigentlich keine Ruhe damit findet, dass einer einem jetzt sagt, okay, das Heparin bindet aber jetzt hier an irgendeinen Gerinnungsfaktor und damit ist es getan. Da spielt sicherlich dann auch die Ausbildung schon im Bereich der Doktorarbeit eine Rolle, ob man mit molekularbiologischen Systemen frühzeitig konfrontiert wird und eben Mechanismen genau verstehen möchte, oder ob man eben sagt, man braucht das letzten Endes für die Behandlung der Patienten nicht. Man kommt dann ja in der Klinik an diesen Punkt, dass man vielleicht im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr in der Weiterbildung sehr viel mit Klinik zu tun hat und sich kaum vorstellen kann, dass man neben dieser Tätigkeit auch noch wissenschaftlich was machen möchte. Wenn man nicht schon zur Doktorarbeit, zu Doktorarbeitszeiten und zum Studium mit dieser Idee der Wissenschaft konfrontiert ist oder festgestellt hat, dass die einen begeistert, dann wird es, glaube ich, irgendwann schwierig, die Kurve zur Wissenschaft noch zu kriegen und sich zu motivieren, um 18 Uhr, wenn man aus der Klinik kommt, jetzt noch ein Westernblot zu machen. Einen guten Tipp dafür kann ich kaum geben. Es ist natürlich an den Leitungspositionen eine Struktur zu schaffen, die es uns ermöglichen würde, klinischen Scientists auch für eine gewisse Zeit freizustellen, um dann eben Leute, die eine gute Doktorarbeit gemacht haben, in die Lage zu versetzen, dass sie weiterhin forschen können, ohne dafür alles andere in ihrem Leben aufgeben zu müssen. Das ist nämlich leider der Fall bei vielen Kollegen, die auch als klinischen Scientists tätig sind. Natürlich machen die auch noch irgendwelche anderen Dinge, aber es ist schon, wenn man das vergleicht mit anderen Berufszweigen, natürlich dann sehr viel Arbeit einfach. Man hat sehr lange Tage und kommt häufig sehr spät nach Hause oder verbringt die Wochenenden dann im Labor. Das ist nicht jedermanns Sache, aber es wird langfristig möglicherweise belohnt. Das kann nur jeder für sich selber feststellen, ob er ein Mensch ist, der dafür geeignet ist und daran Freude findet oder eben nicht. Genau das Gleiche gilt natürlich für die Wissenschaft selber. Wenn man Wissenschaftler ist, muss man auch mit der einen oder anderen Frustration mal fertig werden. Das ist auch etwas, was man strukturell, denke ich, besser in den Griff kriegen kann, dafür entsprechende Plattformen, Diskussionsplattformen zu schaffen, um solchen Leuten, die an sich gerne Wissenschaft betreiben würden, die Möglichkeit zu geben, auch dann eben mit entsprechend erfahreneren Leuten in solchen Krisensituationen zu diskutieren. Viele haben mal Wissenschaft gemacht, fanden das auch toll und sind irgendwann an eine solche Situation gekommen und haben deswegen dann aufgehört. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, wenn wir Wissenschaftler langfristig hochklassig unter den Klinikern haben wollen. Die Belohnung, ich will mit was Positivem diese Frage beenden, die Belohnung dafür ist natürlich, dass man in der Situation, in der man sich vielleicht mit Grundlagenwissenschaftlern kurzfristig besser versteht als mit den klinischen Kollegen, dass man natürlich in der Situation dann von den Grundlagenwissenschaftlern auch als derjenige gesehen wird, der möglicherweise tatsächlich mal zur Translation der grundlagenwissenschaftlichen Daten beitragen kann. Das ist ja das, was nur wir Kliniker letzten Endes können. Schlussendliche Translation grundlagenwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Klinik zu bringen, sodass sie dann wirklich für viele, ja, Tausende, vielleicht Millionen von Patienten eine Hilfe sein können. Das geht natürlich nicht, wenn man ausschließlich am Max-Planck-Institut arbeitet.
Ja, richtig. Das ist ja das, finde ich, besonders Relevante und Faszinierende an dieser Arbeit. Ich denke aber auch eben, das haben wir auch im Podcast schon mal gehört, von Tobias Huber, die Strukturen müssen halt geschaffen werden, das Team so zusammengestellt werden, dass sich niemand benachteiligt fühlt und jeder aber quasi sein Karriereziel verfolgen kann und eben klinischen Scientists ja auf hohem Niveau arbeiten können und eben auch noch ein bisschen ein Leben nebenbei haben.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben eine Arbeitsgruppe als Forscher. Wie setzt sich Ihre Arbeitsgruppe denn zusammen und wie arbeiten Sie zusammen? Sie haben ja bestimmt viele verschiedene Nationen vertreten und auch MitarbeiterInnen aus verschiedenen Berufsgruppen. Wie sieht da Ihre gemeinsame tägliche Zusammenarbeit aus? Das können wir Kliniker uns ja dann manchmal ein bisschen schlechter vorstellen, wenn man das selber noch nicht gemacht hat.
Es ist in der Tat ein interdisziplinäres und auch internationales Team. Wir haben aktuell 4 Postdocs und 2 PhD-Studenten. Wir haben 3 medizinisch-technische Assistentinnen und aktuell, glaube ich, 7 Mediziner-Doktoranden, Doktorandinnen, die insgesamt als Team, also unter meiner Leitung natürlich, versuchen wir, dieses Team so gut es geht, so effektiv, wie es irgendwie geht, zu machen. Die Postdocs sind nicht alle Mediziner. Wir haben nur einen Postdoc, der Mediziner ist. Wir haben Biologen, Biochemiker und wir überlegen auch jetzt, eine Chemikerin einzustellen als Postdoc, weil ich glaube, dass genau diese Interdisziplinarität eine ganz, ganz entscheidende Komponente ist, wenn es darum geht, irgendwann mal Medikamente zu entwickeln. Was man auch sagen muss und wovon ich in den letzten 5 Jahren persönlich auch sehr profitiert habe, ist einfach diese Internationalität. Wir haben eine Postdoc aus Indien, wir haben eine Postdoc aus Italien, wir haben eine aus Griechenland. Wir sprechen natürlich Englisch im Labor, die Sprache der Wissenschaft ist Englisch und wir diskutieren auf Englisch, selbstverständlich in den Labormeetings oder auch im Laboralltag. Selbst unsere TAs sprechen mittlerweile sehr gut Englisch und haben überhaupt gar kein Problem damit, sich darauf einzulassen. Das Ganze kriegt dadurch so ein internationales Flair, was tatsächlich schön ist. Und dazu kommt natürlich auch, das ist die eigene Arbeitsgruppe. Aber wir sehen uns gar nicht so sehr nur als eigene Arbeitsgruppe, sondern als Teil einer internationalen, eigentlich einer weltweiten Community, die an mehr oder weniger gleichen Zielen arbeitet. Sie wissen ja, dass wir an Zelltodprozessen arbeiten. Da gibt es vielleicht 2000 Wissenschaftler weltweit, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, zu verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Und wenn man dann mit einigen Mitarbeitern aus dem Labor beispielsweise auf so einer internationalen Konferenz ist und sich dann mit den Leuten dort auch wiederum vernetzt und dieses Netzwerk, dieses so wichtige Netzwerk dann ausbildet, ich denke, das ist das, was diese Zusammenarbeit wirklich wunderbar macht und man praktisch ständig feststellt, dass im normalen Arbeitsalltag bei uns in der Arbeitsgruppe auch immer wieder einer mit irgendwem von Übersee zoomt oder mit einem anderen Wissenschaftler, der vor ein paar Jahren mal dies oder das gezeigt hat, dass man die dann eben kennt persönlich und mit denen direkt in Kontakt tritt und sie eigentlich wie Labormitarbeiter aus der eigenen Gruppe an diesen Projekten mitarbeiten. Das ist eine Faszination, die sicherlich sehr bedeutsam ist, ja.
Ja, vielen Dank, Andreas. Das sind, glaube ich, alles wichtige Aspekte und die natürlich auch hochgradig motivierend für einen selber sind und am Ende natürlich auch für die Gruppe oder idealerweise für die Gruppe. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen, aber die finden sich ja natürlich auch immer wieder zusammen. Bevor wir jetzt nochmal in die Tiefe gehen und dann uns angucken, ob jetzt Zellen ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer sterben und wie das passiert, was machst du denn in deiner Freizeit, wenn die noch da ist?
Das ist eine schöne Frage. Ja, also ich bin ja Vater von 2 Töchtern, die 11 und 13 Jahre alt sind und verbringe natürlich so gut ich kann meine Freizeit mit meinen Kindern. Die sind natürlich das Wichtigste in meinem Leben und ich freue mich immer, wenn ich Kontakt zu meiner Familie da habe und das ist sicherlich das mit Abstand an erster Stelle zu Nennende. Ich selber, wie gesagt, habe früher mal viel Musik gemacht, bin jetzt eher so der Konsument von Musik. Ich verbringe viel Zeit damit, dass ich Musik höre. Ob das in einer Semperoper ist oder auf dem Kopfhörer, das ist eine Sache, die recht wichtig ist. Das aktive Musizieren ist auch noch da, aber wird weniger. Und darüber hinaus, ja, ich lese gerne auch in meiner Freizeit Publikationen von anderen Freunden aus unserem Netzwerk und gucke, was die alle so machen. Aber das kann man natürlich auch als eigentliche Kernarbeitszeit formulieren. Wenn es so um Hobbys geht, wir wandern gern, aber vielleicht das eine, was ich noch nennen kann, ist, dass ich früher mal sehr ambitioniert Tischfußball gespielt habe und das auch tatsächlich seit einem halben Jahr jetzt hier in der Dresdner Community wieder mache. Also einmal pro Monat gibt es einen Abend, der frei ist fürs Kickern.
Sehr gut, ja cool. Das hört sich nach viel Spaß an. Ja, und jetzt wollen wir in die Tiefen der klinischen Zelltodforschung eintauchen. Hierunter können sich viele erstmal vielleicht wenig vorstellen, mich eingeschlossen. Wenn man sich da dann versucht, über ihr Forschungsgebiet schlau zu machen, dann stößt man auf Begriffe wie Apoptose, Nekroptose, Pyroptose, Ferroptose, regulierte Nekrose und ähnliche Begrifflichkeiten. Die Apoptose, dem programmierten Zelltod, den kennen wir alle vielleicht vor allem auch noch aus dem Studium. Bei den anderen Begrifflichkeiten dürfte es für die meisten aber schon schwierig werden, zu wissen, um was es sich da genau handelt. Extrem spannend finde ich aber, hört sich das alles an und deshalb würde ich Sie zu Beginn des fachlichen Teils gern nochmal bitten, uns zu erklären, was das Forschungsgebiet ausmacht und was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Vielen Dank für diese Frage. Natürlich haben die meisten in meinem Alter zumindest Apoptose in ihren Lehrbüchern mal kennengelernt, ob das Biochemie oder Physiologie war. Es wird auch immer wieder in irgendwelchen klinischen Kapiteln dann darauf verwiesen, dass irgendwelche Zellen an Apoptose sterben. Die Leute, die das ursprünglich mal entdeckt haben, gehen davon aus, dass wir ungefähr 200 Milliarden Zellen im Körper haben, die pro Tag an Apoptose sterben. Das ist eine Zelltodform, die wir mittlerweile auf molekularer bzw. atomarer Ebene eigentlich gut verstehen. Es gibt da verschiedene Wege, wie man Apoptose auslösen kann. Und ganz entscheidend, im Gegensatz zu all den anderen Wegen, über die wir vielleicht gleich noch reden, ist bei der Apoptose, dass sie eben nicht zu einer Entzündungsantwort führt. Das heißt, wir können Zellen austauschen, ohne dabei das Immunsystem entscheidend zu aktivieren. Wenn das jetzt ein Zelltodforscher hört, dann sagt er, aber die Makrophagen essen doch die apoptotischen Zellen auf. Das stimmt, aber die werden dadurch eben nicht so aktiviert wie in einer adaptiven Immunantwort, wie das beispielsweise bei einer Impfung ist. Und deswegen ist die Apoptose zwar physiologisch sehr relevant, aber für uns Kliniker eigentlich gar nicht so im Zentrum, gar nicht so im Fokus. Wir versuchen eher zu verstehen, warum Zellen tatsächlich ihre Plasmamembran einreißen lassen und damit alles, was innerhalb der Zelle herumschwimmt im Zytoplasma, zum Beispiel Lysosomen oder den Zellkern oder das ER oder Mitochondrien, dass diese Oberflächen dann dem Immunsystem sichtbar werden. Das ist der Unterschied zwischen Apoptose und all diesen anderen Wegen, die Daniela, du eben genannt hast. Diese anderen Wege sind alle unter dem Oberbegriff regulierter Nekrose zusammenzufassen und die stimulieren alle letzten Endes in der einen oder anderen Form das Immunsystem, sodass wir klinisch glauben, dass zum Beispiel der Ursprung von Autoimmunerkrankungen in regulierter Nekrose liegt. Wenn man mal schaut, was wir so machen bei einer Lupus-Patientin, da messen wir die Doppelstrang-DNA-Antikörper und wenn man sich fragt, wo haben die denn die DNA gesehen, dann ist das eigentlich kaum vorstellbar, dass das stattgefunden hat, ohne dass die Zellmembran einreißt. Oder wenn wir antinukleäre Antikörper messen zum Beispiel. Ja, das sind Antikörper, die sich gegen Zellmembranen richten, die innerhalb der Zelle den Kern von dem restlichen Zytosol abtrennen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein solcher Antikörper sich ausbilden kann, ohne dass eine Zelle in die Nekrose gegangen ist, also dass die Plasmamembran eingerissen ist. Das sind so die ganz grundsätzlichen Überlegungen. Wenn wir jetzt aber angucken, was uns klinisch eigentlich interessiert, zum Beispiel ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder ein akutes Leberversagen, sagen wir eine Intoxikation, dann sehen wir da keine apoptotischen Zellen. Wir können apoptotische Zellen sehr gut anfärben, aber das sehen wir gar nicht. Wir sehen haufenweise Nekrosen. Der Grund, warum ein Kardiomyozyt am Ende nicht mehr kontrahiert, ist ja möglicherweise auch, dass er eben nekrotisch geworden ist. Und das ist genau das, was dann eben irgendwann in einer Narbe mal sichtbar wird. Und beim Schlaganfall ist es dasselbe. Das heißt, Man möchte gerne, wenn das tatsächlich ein regulierter Prozess ist, das ist ja sozusagen das generelle Axiom, dann ist eben die Frage, können wir das so gut verstehen, dass wir innerhalb dieser Signalwege die einzelnen Eiweiße, die sich miteinander unterhalten, so identifizieren können, dass wir möglicherweise Inhibitoren für diese Eiweiß-zu-Eiweiß-Unterredung entwickeln, um dann eben zu verhindern, dass es zu diesen großen Feldern von nekrotischen Arealen kommt. Das ist die eine grundsätzliche Überlegung, die viele Leute zur Zelltodforschung bringt. Eine andere ist vielleicht noch relevanter, wenn man sich jetzt die vielen tausend Forscher anschaut, die weltweit daran arbeiten. Und das ist die Krebsforschung. In der Krebsforschung orientieren sich viele an einem ganz berühmten Übersichtsartikel, den sogenannten Hallmarks of Cancer. Und eins dieser Hallmarks of Cancer ist eben auch, dass eine Krebszelle natürlich in irgendeiner Form sich vor der Induktion von Zelltod durch den Wirt schützen muss. Und wenn man diesen Schutzmechanismus versteht und ihn dann möglicherweise aushebeln kann, wie wir das bei Cancer Immunotherapy ja tun, dann kann man möglicherweise die Immunogenität einer toten Tumorzelle wieder zum Leben erwecken und damit den Tumor abstoßen lassen. Das ist etwas, was viele Leute sich auch erträumen. Oder noch besser wäre natürlich, die Tumorzellen spezifisch direkt in die Nekrose zu bringen. Aber ob das gelingt, hängt natürlich davon ab, wie spezifisch man die Tumorzelle erkennt. Und da sehe ich noch nicht so einen riesengroßen Ansatz im Moment. Ich kann natürlich jetzt auch noch die Begriffe Nekroptose, Pyroptose und Ferroptose genauer erklären. Können wir gerne im Detail drüber reden, aber da würde ich mal die weiteren Fragen erst abfragen.
Okay, sehr gut. Es ist jetzt schon, finde ich, sehr spannend und total vielversprechend. Und als ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe, habe ich mich zunächst mal gefragt, was Zelltod dann speziell mit der Nephrologie zu tun hat, weil eben Ischämie, Nekrose, sowas habe ich, da konnte ich mir schon was drunter vorstellen. Aber natürlich beschäftigen wir NephrologInnen uns ständig mit einem Erscheinungsbild des Zelltods par excellence eigentlich, nämlich dem, also der akuten Nierenschädigung. Und wenn diese Nierenschädigung besonders schwerwiegend ist, können wir sogar die abgestorbenen Zellen im DK-Beutel sehen, nämlich als ATN, also akute Tubulusnekrose-Urin, also diese typische Verfärbung dann im Urin wahrnehmen. Was sind deine Erkenntnisse, wie Zelltod im Rahmen der akuten Nierenschädigung reguliert wird und wie sie vonstatten geht?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich uns Zelltodforscher mit nephrologischem Hintergrund ganz besonders umtreibt. Wir wissen ja, dass wir die Diagnose vom akuten Nierenversagen, bevor wir Kreatinin hatten, zum Beispiel noch stellen konnten, dadurch, dass man den Urin mikroskopiert hat und dann da diese sogenannten Muddy Brown Casts gesehen hat, also letzten Endes Zylinder von nekrotischem Debris. Das waren irgendwann mal Tubuluszellen, zumindest gehen wir alle davon aus. Und dieses Muster, was wir dann da sehen, entspricht ja nicht mehr einer geordneten zellulären Struktur, sondern ist wirklich so ein nekrotischer Matsch letzten Endes. Und sowas Ähnliches sehen wir auch histologisch zum Beispiel, wenn wir tierexperimentell Ischämie-Reperfusionsschäden auslösen, dann sieht man ein ganz ähnliches Verteilungsmuster dieses nekrotischen Debris in dem Tubulus und in unseren Nierenbiopsien sagt die Kerstin Ammann dann, das ist akute Tubulusnekrose und möglicherweise in Regeneration begriffen oder nicht. Das ist das, was wir ja aus den Biopsiebefunden gut kennen. Das, was da eigentlich passiert, ist, dass die Energieversorgung dieser Zellen unterbrochen wird und dass dadurch einige Systeme, die dafür geschaffen sind, zu verhindern, dass die Lipide in den Membranen peroxidiert werden, dass diese Systeme versagen und dadurch eine große Last zum Beispiel von Sauerstoffradikalen entsteht, die dazu führt, dass die Lipide in den Membranen peroxidiert werden. Wir sprechen von Lipid Peroxidation. Und das führt dann eben irgendwann dazu, dass die Plasmamembran einreißt. Wie genau das passiert, verstehen wir noch nicht. Das ist dieser Mechanismus, den wir Ferroptose nennen. Und dieser Mechanismus betrifft eben nicht immer nur eine einzelne Zelle, wie das bei der Apoptose ist, sondern es betrifft eben immer dann gleich zum Beispiel so ein ganzes PT2- oder PT3-Segment aus dem proximalen Tubulus. Und wenn der insgesamt dann in die Nekrose geht, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Fluss auf dem Nephron aufstaut und letzten Endes die Filtrationskraft verloren geht. Das ist das, was wir im akuten Nierenversagen ja sehen bei den Patienten. Und zu verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert und die möglicherweise aufzuhalten, wäre natürlich aus unserer Sicht wünschenswert. Ganz besonders relevant ist das vielleicht noch in dem Umfeld einer Transplantation, wenn wir also eine Niere meinetwegen irgendwo im Eurotransplantraum explantieren lassen und sie dann über viele hundert Kilometer und viele, viele Stunden nach Dresden in unser Transplantationszentrum bringen und sie dann hier wieder angeschlossen wird, dann hat man eine ganze Menge von diesem nekrotischen Debris, den man mittransplantiert. Das erholt sich wieder, das wissen wir ja. Viele Transplantationen laufen ja sehr gut. Das Krea geht dann eben entsprechend runter in den Wochen nach der Transplantation. Aber jetzt kommt eben wieder das, was ich eingangs sagte, wenn wir da zerrissene Zellmembranen mittransplantieren und damit eben diese ganzen neuen Epitope transplantieren, dann ist es so, dass sich eine naive B-Zelle zum Beispiel sehr stark davon beeindruckt zeigt. Ja, der B-Zellrezeptor wird stimuliert und die Zelle möchte sich eigentlich teilen. Aber wir können diese Zelle sich gar nicht teilen lassen, weil wir ja hochgradige Immunsuppression dabei haben. Das heißt, der einzige Weg, in dem diese Zelle überleben könnte und eben nicht selber in die Apoptose gehen würde, ist, dass sie zu einer sogenannten Memory-Zelle wird. Wir impfen eigentlich gegen das Transplantat mit all diesem nekrotischen Schrott, den wir transplantieren. Und wenn wir das verhindern könnten, schon bei der Entnahme, beispielsweise durch so ein Perfusionsgerät, was ja immer mehr und mehr in die Routine kommt, wenn man da ein Medikament eingeben könnte, was die Ferroptose verhindert, ein sogenanntes Ferrostatin, dann würde man insgesamt viel weniger nekrotischen Debris transplantieren und möglicherweise die Immunogenität des Transplantats reduzieren. Das ist eine unserer Vorstellungen, wie wir in der Nephrologie vielleicht außerhalb des akuten Nierenversagens auch in der Transplantationsmedizin einen Benefit davon tragen können, in der Zukunft natürlich.
Jetzt mal nachgefragt, du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Zelle platzt, die zerreißt sozusagen durch diese Mechanismen. Ist es immer ein Prozess, der sehr perakut verläuft, oder kann man sich auch vorstellen, dass das ein intrazellulärer Prozess ist, der, sagen wir mal, über eine gewisse Zeitdauer einfach akkumuliert, wenn man jetzt mal an, sagen wir mal, nicht akute Nierenschädigung, sondern eher an chronische Veränderungsprozesse denkt, gibt es sowas auch, oder ist es wirklich limitiert auf einen relativ engen Zeitraum, in dem diese Mechanismen ablaufen?
Ich denke, die Frage kann man nur beantworten, wenn man sich vorstellt, wie eigentlich aus einem akuten Nierenversagen ein chronisches Nierenversagen entsteht. Das ist ja das, was uns eigentlich alle umtreibt. Wir haben ja nichts dagegen, dass einer mal 3-4 Tage ein hohes Krea hat. Das sehen wir bei Kontrastmitteln zum Beispiel. Das stört uns nicht wirklich langfristig. Wir gehen, oder die Forscher, die mit klinischem akuten Nierenversagen forschen und dann eben auch vielleicht noch ein grundlagenwissenschaftliches Labor nebendran haben, gehen alle davon aus, dass es eine Sequenz gibt, die vom akuten Nierenversagen ins chronische Nierenversagen überführt. Die Amerikaner sprechen von AKI to CKD Transition. Und da gilt es dann zu verstehen, warum in manchen Fällen eben ein solches akutes Nierenversagen eben nicht reversibel ist und in anderen wiederum reversibel ist. Amerikaner sagen auch Maladaptive Transfer dazu. In beiden Fällen sehen wir akute Tubulusnekrosen im Urin. Wir sehen also in beiden Fällen, dass der Nierentubulus zunächst mal abstirbt. Warum regeneriert er manchmal und warum regeneriert er manchmal nicht? Die Entscheidung, ob das stattfindet oder nicht, ist einfach aus der klinischen Beobachtung heraus klar, downstream von dieser akuten Tubulusnekrose selbst. Sodass es letzten Endes die Umstände sein müssen, die oder in denen eine solche akute Tubulus-Schädigung entsteht, die darüber entscheiden, ob sich das Ganze regeneriert oder ob das Nephron langfristig verloren ist. Und diese Mechanismen zu beforschen, ist äußerst faszinierend. Wir sind gerade am Anfang, diese Dinge zu verstehen. Aber wir wissen, dass zum Beispiel einige dieser Signalwege, nämlich die Nekroptose zum Beispiel, ich pick jetzt einfach mal eine raus, die wird immer dann besonders wahrscheinlich, wenn wir in einer Umgebung uns befinden, die von hohen Interferonspiegeln oder von hohen proinflammatorischen Zytokinen charakterisiert ist. In einer solchen Umgebung kann möglicherweise eine Tubulusnekrose eher dazu führen, dass es zu einer Vernarbung kommt, als in einer Situation, wo diese Signale nicht angeschaltet sind. Und um das klinisch zu übertragen, wenn man jetzt einen Patienten auf der Intensivstation anguckt, der einfach nur einen Motorradunfall hatte oder ich sag mal eine akute Nierenschädigung aufgrund eines sterilen Traumas, dann kann man sich vorstellen, dass dort die Niere wieder regeneriert. Wohingegen der andere, der mit der Sepsis oder der mit Covid auf der Intensivstation liegt, möglicherweise genau diese Voraussetzungen mitbringt mit den hohen proinflammatorischen Zytokinen, die dann eher zur Vernarbung führen, zum Verlust des Nephrons letztlich führen.
Wenn wir nochmal auf den Entry gehen, also ist es immer Ischämie, geht es immer um Sauerstoffmangel und Oxidationsprozesse oder gibt es auch andere Wege in diese Nekroptose-Kaskade?
Also ich denke, du sprichst von Nekrose ganz generell und ich denke, da ist es so, wir wissen das ja von den Patienten, die wir mit Cisplatin zum Beispiel behandeln, dass diese Leute durchaus auch nekrotische Bereiche in ihren Nieren dann haben. Die sehen aber histologisch schon ganz anders aus. Das ist nicht so die klassische akute Tubulusnekrose, sondern da sind es eher einzelne Zellen, die durch die Wirkung von dem Cisplatin als DNA-schädigendes Agens dann andere Wege finden, abzusterben und eben auch nicht so synchronisiert eine ganze funktionelle Einheit umbringen. Das ist aus meiner Sicht viel schwieriger zu verstehen, warum es dazu kommt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele von Nephrotoxinen, wenn wir zum Beispiel an einige Antibiotika denken, Gentamycin oder solche Dinge. Da spielen dann wiederum andere Zelltodwege eine Rolle, die es dann wiederum zu verstehen gelte, ja. Also wenn wir das verstehen würden, warum Cisplatin die Zellen in der Niere in die Nekrose bringt, dann würde man sagen, gut, das verstehen wir jetzt, jetzt blockieren wir das. Aber möglicherweise verlieren wir dann auch den eigentlichen Effekt von Cisplatin auf den Tumor, weil wir wollen ja einen Tumor behandeln. Und wenn wir dann den Zelltod im Tumor auch verhindern, dann haben wir den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und das bringt uns wieder gar nichts. Ich denke, was all diese Fragen betrifft, ist es so, sobald wir wirklich verstehen, wie die Mechanismen sind, kann man mittlerweile mit der Chemie, jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe, zurück, kann man mittlerweile so hochspezifische Inhibitoren an praktisch jedes Enzym designen, dass wir, wenn wir es doch nur verstehen würden, auch wirklich vernünftige Dinge tun könnten. Deswegen ist diese mechanistische Forschung aus meiner Sicht so wichtig. Und es ist eben nicht ausreichend, dass man sagt, da ist irgendeine mRNA, die rauf und runter geht. Sondern wir wollen halt wirklich verstehen, was ist mit der Aktivität dieser Enzyme.
Ja, total gut. Diese Vorstellung, man hat vielleicht einen Zug, der kann verschiedene Weichen nehmen. Und der Zug ist die Zelle und die kann verschiedene Arten des Todes quasi, ja, nicht wählen, aber in die getrieben werden. Und manche sind für unseren Körper besser und besser zu handeln und manche sind schlechter, manche sind vielleicht besonders schlecht und mit vielen Konsequenzen verbunden und auch Folgeschädigungen. Und wie die Zelle stirbt, ist einfach sehr relevant. Und ja, alle Wege haben wir noch nicht komplett durchstiegen, oder so kann man es vielleicht nochmal zwischendurch zusammenfassen.
Also mit Sicherheit gibt es viele Möglichkeiten für eine Zelle zu sterben, die wir vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten noch nicht verstehen werden. Die Wege, die eingangs hier angesprochen wurden, Nekroptose, Pyroptose, verstehen wir eigentlich deswegen, weil es Bakterien oder Viren gibt, die sich eben genau gegen diese Signalwege verteidigen, die also selber Eiweiße herstellen, die eben genau diese Signalwege unterbrechen. Und daraus haben wir gelernt, dass zum Beispiel im Vergleich zur Apoptose, von der ich ja eben schon gesagt habe, dass sie nicht immunogen ist, Nekroptose durchaus immunogen ist und noch stärker downstream von den Inflammasomen nämlich aktiviert ist diese Pyroptose. Die führt dazu, dass letzten Endes die gleichen Moleküle, die dafür sorgen, dass die Plasmamembran einreißt in der Pyroptose, genau dieselben Moleküle führen auch dazu, dass proinflammatorische Zytokine ausgereift werden. Das ist Pro-IL-1-Beta und Pro-IL-18. Wenn die geschnitten werden, ist es genau die gleiche Caspase-Schnittstelle wie das Molekül, welches letzten Endes zum Einreißen der Zellmembran führt, auch beinhaltet. Und daraus versteht man, wenn jetzt natürlich irgendein Bakterium genau diese Caspasen lahmlegt, dann sieht man daraus die Relevanz. Und gerade wenn es darum geht, einen Zelltod zu wählen, der sehr stark inflammatorisch ist, kann man sich vorstellen, dass man ein intrazelluläres Bakterium eben auch mit einer gewaltigen Immunantwort dann bekämpft, wohingegen das bei viralen Zellen mit der Nekroptose dann etwas schwächer ausgeprägt ist. Und deswegen glauben wir auch, dass sich so viele verschiedene Signalwege für Zelltod in unserem Genom befinden, einfach weil wir dann mit Blick auf die Immunogenität dieser Zelltodwege sagen können, der eine ist besser geeignet für die Abwehr gegen dieses Bakterium, der andere ist besser geeignet für die Abwehr gegen dieses Virus. Das heißt natürlich bei weitem nicht, dass das alle Signalwege sind. Ja, da gibt es möglicherweise noch viel, viel mehr.
Darf ich noch mal ganz kurz, eines ist mir jetzt noch eingefallen, was ich, was vielleicht auch die Allgemeinheit gut versteht, wenn man an die Zelle denkt und an den Tod und an Energiebalance, fällt einem ja immer das Mitochondrium ein. Power Station, ja, der Zelle. Hat es dafür eine Bedeutung oder sind es Mechanismen, die damit gar nichts zu tun haben?
Das Mitochondrium ist sicherlich eine der Organellen, die in der Zelltodforschung immer schon mitten im Zentrum stehen. Ja, einerseits, weil natürlich dort die ATP-Synthese stattfindet oder die ATP-Synthase dort lokalisiert ist, überspannend ja die innere und die äußere mitochondriale Membran. Das sind natürlich Schnittstellen, die für uns ganz besonders interessant sind. Wenn man sich vorstellt, oder die generelle Vorstellung ist ja, dass Mitochondrien ursprünglich Bakterien halt waren, die ihre eigene DNA auch mitbringen und irgendwann von uns, von den Eukaryotenzellen dann eben mit einbezogen wurden in die Energieproduktion, dann kann man sich auch vorstellen, dass natürlich diese Organellen sehr nah daran sind, inflammatorische Signalwege auszulösen. Wir wissen zum Beispiel, dass in den Mitochondrien ein Prozess stattfinden kann, den wir als Permeability Transition bezeichnen, wo ein Kurzschluss stattfindet zwischen dem Zytosol und der mitochondrialen Matrix. Das ist mit einem heftigen, regulierten, nekrotischen Zelltod verbunden. Und ganz interessant ist, dass unser geliebtes Cyclosporin A diesen Zelltod, nämlich genau diesen Mechanismus, zum Teil auch mit blockiert, als Off-Target-Effekt, eben nicht nur als Calcineurin-Inhibitor funktioniert, sondern eben auch einen Off-Target-Effekt auf dieses Phänomen hat. Und es gibt sogar eine Studie, die im New England Journal publiziert wurde, die gezeigt hat, dass bei Herzinfarkten Cyclosporin durchaus auch einen protektiven Effekt haben kann. Weil eben genau dieser mitochondriale Weg in Zellen, die hart arbeiten, die besonders viele Mitochondrien haben, zum Beispiel Tubuluszellen, zum Beispiel Kardiomyozyten, dass genau da ein solcher Signalweg auch dann relevant wird, ja.
Das ist tatsächlich wirklich richtig spannend und man kann echt gespannt sein, was da vielleicht noch in der Pipeline ist an möglichen Therapien. Wird denn schon konkret irgendwie mit anderen Substanzen geforscht und geguckt, wo die Wege unterbrochen werden können? Oder kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was genauer sagen?
Dazu gibt es sehr, sehr viele Ansätze. Der am weitesten fortgeschritten ist vielleicht der, der auf der Überlegung von dem TNF-Blockade letzten Endes basiert. Es ist so, dass wir ja wissen, wie positiv TNF-Blockade für beispielsweise rheumatologische Erkrankungen funktioniert. Es ist ein Blockbuster-Medikament, was natürlich auch dann für die Pharmaindustrie sehr interessant wird. Und wenn man das den TNF-Rezeptor-Signalweg sich genau anschaut, dann findet man, dass innerhalb der Zelle, also downstream von dem TNF-Rezeptor, durchaus einige Eiweiße sich dort miteinander unterhalten, die man auch blockieren kann. Das sind sogenannte Kinasen. Und diese Kinasen kann man mit Kinaseninhibitoren blockieren. Und dann erzielt man einen ganz ähnlichen Effekt, wie man es mit TNF-Inhibitionen erreicht. Nur, wir wissen ja, dass wir beispielsweise Infliximab oder diese Dinge immer IV geben müssen. Wenn man einen solchen Kinaseinhibitor hätte, den könnte man auch als Pille oral geben, ja. Und deswegen haben sich dort viele Firmen auf diesen Mechanismus gestützt, der letzten Endes zur Zellnekroptose führt, und haben bei Autoimmunerkrankungen, also inflammatorischen Darmerkrankungen oder bei Rheumatoid Arthritis, Phase 2b-Studien gemacht mit konkreten RIP1-Kinase-Inhibitoren, die Nekroptose blockieren. Diese Studien sind alle gut verlaufen, aber wie das eben so ist in einer großen Pharmafirma, irgendwann gibt es viele erfolgreiche Phase 2b-Studien und man muss sich überlegen, welche von denen allen nimmt man denn jetzt in die Weiterverfolgung einer großen Phase 3-Studie. Und bis dahin hat es noch keiner dieser Zelltodinhibitoren geschafft aktuell. Das ist etwas, was wir natürlich als Zelltodforscher sehr gerne sehen würden, dass einer wirklich mal diese vielen Millionen Dollar, die das kostet, in die Hand nähme um zu schauen, ob die Zelltodinhibition wirklich auch therapeutisch sich durchsetzen könnte, klinisch. Ne?
Was ist denn der richtige Zeitpunkt? Also man könnte sich jetzt, also anders ausgedrückt, ich meine, akute Tubulusnekrose, ja, gut, die passiert und dann komme ich irgendwann als Arzt und dann ist Kreatin und ich weiß, okay, das Kind ist quasi in den Brunnen gefallen. Ist es dann noch der richtige Zeitpunkt? Ich müsste doch eigentlich präventiv behandeln oder wäre das der richtige Weg? Oder würde man sagen, wenn ich präventiv behandle, dann lasse ich auch vielleicht bestimmte Prozesse nicht mehr zu, die unser Organismus als Schutzeffekt braucht?
Ja, das sind zwei sehr gute Fragen. Also natürlich gibt es auch solche Modelle, die bei denen wir schon wissen, dass wir selber als Ärzte den Schaden letztlich induzieren. Ja, also zum Beispiel eine Herzoperation mit Ischämie-Reperfusionsschäden in der Niere oder sagen wir mal Kontrastmittel, wenn es denn die Nieren wirklich in den Zelltod bringen würde. Transplantation vielleicht als prominentestes Beispiel. Da könnte man durchaus schon im Vorfeld oder mit dem ersten Medium, mit dem man dann ein solches Organ perfundieren würde, auch einen Inhibitor dazugeben. Da würde man nicht hinterherlaufen. Beim akuten Nierenversagen, wenn der reanimierte Patient in der Notaufnahme oder im Schockraum liegt, dann anzufangen, ist eine andere Idee. Und die meisten Forscher, ich erinnere mich an viele Gespräche mit John Callum oder mit Joe Bonventry aus Boston, die sehen die akute Nierenschädigung schon als eine progressive Erkrankung, die eigentlich in den ersten Tagen auf Intensivstationen Untergabe von Katecholaminen auf den Intensivstationen erst wirklich entsteht. Man muss das eigentlich für jedes Nephron einzeln denken. Wenn man jetzt also einen Patienten hat, der in einer frischen Reanimationssituation vielleicht meinetwegen 40% seiner Nephrone in der akuten Tubulusnekrose schon verloren hat, dann kann der durchaus in den kommenden Tagen auf der Intensivstation weitere Nephrone verlieren. Wenn man also, um auf deine Frage des Zeitpunkts zu sprechen zu kommen, genau diese Situation wählen würde, um zu sagen, wir blockieren die Zelltodmechanismen jetzt in dem Moment, in dem der Patient bei uns im Schockraum ist, zuerst und dann meinetwegen über einen Perfusor für die Zeit des intensivmedizinischen Aufenthalts und vergleicht das dann meinetwegen mit dem Outcome nach 3 Monaten, wenn er entlassen wird irgendwann hoffentlich. Das wäre durchaus ein solcher Ansatz, wie man das machen könnte. Die Kardiologen sind da vielleicht noch ein bisschen pfiffiger, wenn man sich vorstellt, man hat meinetwegen tatsächlich mal einen kompletten Verschluss einer Koronararterie, dann könnte man, werden die rekanalisiert, das sind so 10% der Fälle bei den klassischen Herzinfarkten, die meisten sind ja nicht komplett verschlossen. Jetzt kommt der Stent da rein, dann kommt das Kontrastmittel, können wir natürlich auch einen Zelltodblocker geben in der Situation. Möglicherweise ist das einer der Trials, die als nächste gemacht werden. Einfach weil man da so spezifisch genau diesen Bereich auch behandeln kann.
Das heißt, es ist so ein ähnlicher Gedanke wie auch beim Schlaganfall. Es gibt eine Penumbra, einen Bereich, der unmittelbar jetzt vielleicht betroffen ist und so schwer geschädigt ist, dass ich ihn nicht mehr retten kann. Aber es gibt einen erheblichen Anteil an kritisch einbezogenem Gewebe, sag ich mal, für den der Aufwand auf jeden Fall lohnt und wo man sich vorstellen könnte, dass man da durch den richtigen Schalter sozusagen diese Zellen am Leben halten kann.
Ganz genau, Bernd, das ist die Überlegung. Und wenn man sich mal anschaut, wie das Volumen einer solchen Kernzone in einem Schlaganfall verglichen mit dem umgebenden Penumbra-Gewebe ist, dann ist es durchaus lohnenswert. Es gibt Situationen, wo 70-80% einer solchen sogenannten Area at Risk die Gesamtinfarktgröße ausmachen. Also dass man vielleicht dann am Ende tatsächlich nur die 20%, die schon nekrotisch sind, verloren hätte und möglicherweise genau das umgebende Gewebe schützen könnte. In der Niere ist es ein bisschen anders, aber im Herzen ist es auch wiederum ganz ähnlich. Wir wissen ja auch aus der klinischen Beobachtung, dass gerade die ersten 24 Stunden nach Herzinfarkt die sind, in denen die Herzrhythmusstörungen auftreten. Ja, also das ist die Zeit, in der letzten Endes molekularbiologisch, wenn man da reinzoomen würde, die Nekrosezone immer größer und größer wird. Und wenn man genau da nach der Intervention, nach der Stent-Implantation schon einen Zelltod-Inhibitor applizieren könnte, wäre das möglicherweise von Vorteil.
Ja, das hört sich alles ziemlich großartig an. Ich finde sehr faszinierend dein Gebiet. Ich habe mich total gefreut, da jetzt tiefe Einblicke zu erlangen und man wird bestimmt noch viel davon hören in Zukunft und hoffentlich daraus auch eben Therapieoptionen ableiten können. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns und für die schöne Folge und die gute Zeit. Alles Gute und auch alles Gute an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß und sagen bis bald.
Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr auch diese Initiative ergreift und diesen Podcast macht. Wie gesagt, ich habe selbst schon einige Folgen gehört, werde noch weitere hören. Ich finde das ganz großartig. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.